Um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Moin.
Hallo. Alex, na, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich war am Wochenende bei der DGPH-Preisverleihung und danach Mitgliederversammlung. Bin aber halbwegs okay zurückgekommen und ja, jetzt haben wir schon wieder Donnerstag.
Du hörst dich auch so ein bisschen belegt oder gedämpft an.
Ja, was heißt belegt, bedämpft? Man hat ja immer zu tun. Ja. Ne? Man hat ja so eigene Projekte. Jetzt läuft gerade die Ausschreibung für dieses Fotoarchiv Hamburg, das Projekt, an dem ich arbeite.
Ah ja, toll.
Das läuft seit 1. Oktober. Das heißt, ja, es ist so ein bisschen, man hat zu tun.
Der Kunstherbst.
Man hat dann auch, der Herbst kommt. Und was ich übrigens ganz schön finde, ich weiß nicht, wie du zu Herbst stehst. Ich finde Herbst manchmal ganz schön. Ich bin zwar ein Hitzemensch, aber ich finde Herbst ganz schön.
Ich liebe den Herbst.
Ja, okay, siehst du.
Das
perfekt.
Ist fantastisch. Das, da gibt's genau. Ich bin ja in Friesland aufgewachsen. Das ist die Zeit, wo man den Tee trinkt und drin sitzt und sich freut, dass
und
man
rausguckt.
Drin sitzt. Ja, genau. Yeah. Fantastisch. Ja, also von daher alles bestens. Aber eben, man merkt immer, dass alle aus der Sommerpause zurück sind, dass jetzt viel Ausstellungen eröffnet werden, Semesterbeginn, Veranstaltungen sich aneinander rein. Also dann ist man wirklich so mittendrin auf einmal wieder. Habe ich immer das Gefühl, dass man dann auf einmal so denkt, oh mein Gott, und jetzt muss ich mir wieder so einen ordentlichen Kalender machen.
Ja, genau. Jetzt habe ich wieder Termine. Genau. Und das Dumme ist, ja, das Einzige, was nicht so schön daran ist, wenn dann das Wetter so umschwingt, ist manchmal die Motivation so ein bisschen gedrückt, zumindest bei mir. Du guckst raus und denkst, oh, gehe ich jetzt heute Abend dahin, ey? Da muss ich mich voll durch Regen oder so Wetter kämpfen. Und es ist eigentlich immer so eine Mischung zu tagsüber, mittags ist dann manchmal noch so ein bisschen warm, aber eigentlich ist morgens und abends schon voll kalt. Oder so, okay, boah, jetzt gehe ich jetzt da heute Abend mit einer dicken Jacke, muss ich heute solo. Also viel, das ist das Einzige, was ärgerlich ist, wenn so viele Veranstaltungen sind.
Ja.
Und das Wetter nicht mitspielt. Ich bin da halt auch ein Wettermensch.
Ah ja,
also,
du bist da ein bisschen.
Wenn das Wetter nur so mittel ist, sitze ich auch gerne drin.
Naja, man kann ja dann mit Menschen drin sitzen, mit anderen, wenn man dann bei einer Veranstaltung ist. Das stimmt. Also ja, du hast recht. Das ist, muss man sich dann ein bisschen durchquälen. Das habe ich beim langen Berliner Winter. Dann ist irgendwie im Januar denkt man so, ach komm, jetzt endlich mal. Ich möchte auch mal.
Genau, dabei hat er gerade da erst angefangen.
Ja, das ist immer schrecklich. Aber gut,
aber
so viel zu dem.
Wir haben ja noch keine Extremwetterverhältnisse hier.
Das stimmt. Ah, das ist aber
und worüber möchtest du denn heute reden? Ich bin ein großer Überleiter. Meine Überleitung ist genial. Ich sollte ins Fernsehen.
Oh mein Gott. Ja, von Extremen zu extremen Bildern. Tatsächlich wollen wir heute über extreme Bilder reden. Aber lass uns, bevor wir zu extremen Bildern kommen, will ich aber ganz kurz, weil das ist mir jetzt noch entgegengeflogen zu unserer letzten Folge, lass uns da einmal noch kurz drüber sprechen oder drauf eingehen, denn wir hatten ja über Hochzeitsfotografie geredet.
Ja.
Das Thema, über das man jedenfalls gefühlt, vielleicht auch real, wie mir jetzt scheint, nicht redet und doch alle reden wollen, denn
ja, so ein bisschen.
Mich erreichten doch so einige Rückmeldungen. Zuletzt habe ich gestern eine Visitenkarte zugesteckt bekommen von jemandem, der meinte, das habe ich auch mal gemacht und es hat mir sogar
echt,
Spaß
wirklich?
Gemacht.
Witzig, ja, wir haben wirklich Rückmeldungen. Also ich habe auch Rückmeldungen bekommen, auch in vielen Gesprächen, die, wenn man Leute trifft, es kam tatsächlich oft vor, ja übrigens, die Hochzeitsfotografie-Folge, die habe ich auch gehört und da, also folgendes Thema und dann ging das sofort los. Und denkst, ah, interessant. Also,
ja, und das, da
ist
gab's
das Thema doch so.
Doch noch Input oder Gesprächsbereitschaft und danke dafür. Jetzt mal unbenannterweise, wir halten mal das Tabu aufrecht, der Name. Aber also da wurden noch Aspekte von, dass es vielleicht mit Kitsch zu tun hat, dass man nicht drüber redet und und. Also da wurden noch einige interessante Aspekte zugeordnet, die wir vielleicht mal irgendwann nochmal aufnehmen. Aber ja, das hat, also es gibt Gesprächsbereitschaft. Vielleicht knüpfen ja manche an unser Reden über das vermeintlich nicht zu diskutierende an. Und dann erlebt vielleicht die Hochzeitsfotografie da auch nochmal ihren Gesprächskreis, wer weiß.
Ihren zweiten Frühling.
Ja, ihren zweiten Frühling. Mal gucken. Aber genau, also das dafür danke. Wir freuen uns immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen, eben von unterschiedlichster Art, digital und analog.
Und digital kann man jetzt, könnt ihr uns schreiben, wir haben jetzt tatsächlich uns dazu durchgerungen, einen eigenen Umvierecken Instagram-Account zu machen. Einfach damit die Kommunikation nicht mehr nur in eine Richtung von uns beiden geht, sondern damit man theoretisch kann man uns auch zu Folgen oder Kommentaren kann man dort machen, dann ist das ein bisschen besser aufgeteilt und ein bisschen besser sichtbar. Wir füllen den Account jetzt so ein bisschen mit dem, was bis jetzt passiert ist und dann in Zukunft wird dann der Großteil über diesen Account laufen, was definitiv sinnvoller ist.
Das stimmt.
Als wenn das immer über unsere Privataccounts oder bei mir über den Demotiv-Account, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt.
Also da läuft. Dürft ihr jetzt folgen offiziell um vier Ecken, richtig? In einem?
Um vier Ecken, genau. Einfach zusammengeschrieben, um vier Ecken. Steht auch in den Shownotes dann.
Perfekt, ja. Und
Also wie gesagt, immer Rückmeldungen sind cool. Also ich fand es auch total cool, dass Grüße kann man trotzdem jetzt einfach sagen an Lars Lindemann, der direkt die Episode gehört hat und sich direkt quasi online gemeldet hat und einen langen Kommentar geschrieben hat zu dem Thema, weil er an der Ausstellung beteiligt war, an der Hochzeitsfotografie-Ausstellung.
In Hamburg.
Also ne, solche Rückmeldungen immer gerne.
Ja, wunderbar. Also wir nehmen das gerne auf, beziehungsweise ist ja dann vielleicht der Instagram-Kanal eine gute Adresse, wo man dann auch in den Kommentaren sich weiter austauschen kann.
Ja,
das definitiv. Muss ja jetzt hier nicht enden, nur weil die Audiospur irgendwann stoppt.
Ja, ihr könnt übrigens auch, wie ich gesehen habe, ihr könnt auch bei sowas wie Spotify, könnt ihr auch kommentieren. Haben wir auch schon, glaube ich, ein, zwei Kommentare irgendwo gehabt. Geht auch. Kann man auch, aber da würde ich, macht das gerne. Was ihr machen könnt, habe ich noch nie gemacht, aber bitte auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört, könnt ihr einfach, ihr müsst da nichts, keinen Kommentar schreiben, aber ihr könnt den bewerten. Bitte bewertet den sehr gut. Weil er natürlich sehr gut ist. Das erklärt sich von selbst. Weil das hilft uns auch für mehr Sichtbarkeit. Also, ne, wenn ihr sagt, hey, das ist ein 5-Sterne-Podcast.
Oh mein Gott.
Was er ist. Er hätte ja auch so heißen können, 5-Sterne-Podcast. 5-Sterne-Deluxe.
Ich möchte nicht mit italienischen Parteien verwechselt werden, die in andere politische Richtungen gehen. Aber ja, 5 Sterne sind.
Aber mit einer deutschen Hip-Hop-Gruppe geht.
Das stimmt, Hamburger Schule immer.
Genau, bitte einfach überall bewerten. Positiv bewerten. Auf YouTube würde man jetzt sagen, Daumen hoch oder so.
Oh mein Gott.
Klickt auf den Daumen hoch. So, jetzt haben wir unsere.
Jetzt ist aber der Werbeblock vorbei.
Und die Eigenwerbung sind wir jetzt durch mit. Stopp. Also außer mir fällt jetzt gerade nichts anderes mehr ein. Oder
nein.
Können wir noch irgendwann für irgendwas anderes werben? Nee, eigentlich nicht. Ne?
Wir machen jetzt mal Stopp mit der Eigenwerbung, aber die maßgeblichen Informationen sind ja jetzt weitergetragen worden.
Genau.
Und lass uns einsteigen in das Thema extreme Bilder.
Was? Du hast das in den Raum geworfen und ich bin wirklich gespannt.
Ja, weil, also die Frage kommt ja erstmal, was bedeutet dann extrem? Dann auch, warum sucht man Extreme? Und jetzt, ich bin irgendwie damit in Kontakt gekommen, weil man dann ja auch merkt, okay, in der Politik sind Extreme, die sucht man nicht oder eben sie stehen für Dinge, für die man nicht stehen will. Da wird dann die Mitte beschworen oder so. Aber in der Kunst gelten ja Extreme oder so eine Radikalität, eine Unbedingtheit, die gelten ja als als Qualität, als Diskursmerkmal, als irgendwie, das wird dann besonders präsent. Und da dachte ich, ach, interessant. Also da ist das Extrem eigentlich positiv belegt, was Anerkennung vermeintlich angeht. Und auf der anderen Seite, wenn wir da kann man dann kann man gucken über was dann extrem bedeutet, wenn es um extrem, und da galoppiere ich ein bisschen vor, im Sinne von Bildmotive geht, da sind wir dann ja doch wieder kritischer oder eben da geht's dann los, Ethik und Co., da können wir sicherlich noch näher drauf eingehen, dann wird's wieder diffiziler. Aber erstmal ist in der Kunst oder in der Kultur ist extrem eigentlich was, wo alle so ein bisschen sagen, oh ja, fantastisch, dass sich das jemand traut, dass jemand so weit geht, dass jemand eben so sehr an die Grenze geht, heißt ja auch extrem an eine Grenze gehen, dass das so gefeiert wird. Und da dachte ich, ja, spannend. Und deswegen dachte ich, können wir da mal drüber reden? Was verbindest du mit extrem?
Bevor wir einsteigen, gab es für dich einen bestimmten Punkt, an dem du gesagt hast, oh, das ist ja, oder ist dir das einfach so so hoch gekommen, dass du plötzlich dachtest, ah, interessant, extreme Bilder?
Nein, es gibt, ich versuche zu beobachten bei mir, wann ich hingucke und wann ich, intuitiv
weggucke. Wann du fokussierst und wann wirklich explizit weggucken oder ja,
wann man sich abwendet. Ja, okay. Und ich hatte das tatsächlich ich habe darüber nachgedacht, das ist schon länger her, als ich generierte Bilder gesehen habe von Boris Eldachsen, der ja versucht auch, die KI sehr extrem an ihre Grenzen zu bringen, also mit den Prompts, mit Tabus, mit Wörtern, die man nicht benutzen darf etc. Und da waren Bilder dabei, wo ich dachte, oh, ich empfinde jetzt einen gewissen Ekel oder gewisse, ich möchte da nicht hingucken, aber das ist doch nur generiert. Also ich habe sozusagen einen inneren Monolog mit mir angefangen, warum ich weggucke und dachte, ah, interessant. Und natürlich gibt es dann auch es gibt es in der bildenden Kunst und in der Fotografie natürlich von Nachrichten bis bildender Kunst auch, dass man immer wieder denkt, man möchte weggucken oder auch bei Kunst und Protestkultur, wenn du jetzt so Performance dir anguckst und dann diese Extreme hast, Pussy Riot nicht, aber wenn es darum geht, zum Beispiel seinen eigenen Körper irgendwie anzugreifen, zu verletzen und so, da kann ich auch kaum hingucken, gebe ich ehrlich zu. Da bin ich irgendwie, und da kommt immer, dass ich sofort sage, okay. Und dann muss ich mich wirklich bewusst dazu irgendwie anhalten.
Also du bist ja am Anfang eingestiegen, damit dass man erstmal klären müsste, was extrem eigentlich bedeutet. Und ich denke, extrem bedeutet ja einfach erstmal nur die komplette Abweichung vom Durchschnitt, also von irgendeiner Mitte, von irgendeinem, von etwas Gewöhnlichem.
Wo die Norm aufhört.
Genau, da wo alles Normierte irgendwie durch ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt, was bedeutet denn normiert? Mhm. So, und wenn man das dann auf Bilder überträgt, wäre ja da ja nun mal Fotografie, und wir kommen gleich eigentlich das gute Beispiel mit diesen künstlich generierten Bildern, also generativ generierten Bildern, dass es ja bei der Fotografie nun mal so ist, dass sie an der Welt hängt. Also sie fotografiert, was in der Welt stattfindet. Das heißt, es gibt, also wenn man jetzt in der Fotohistorie so ein bisschen zurückguckt, was sind denn da so die großen Arbeiten gewesen? Denk mal an The Americans, meinetwegen. Mhm. Robert Frank.
Ja.
Das war ja wirklich Durchschnittsamerika fotografiert. Da waren extreme Bilder, so wie wir sie jetzt vielleicht verstehen würden, nicht wirklich vorhanden. Es war nur, da war was anderes extrem. Da war es extrem, dass man diesen Durchschnitt überhaupt, also dass man dieses alltägliche, dieses Amerika, so wie das anscheinend ist, zeigt.
Ja, und da sind wir aber schon an einem spannenden Punkt, weil den Durchschnitt von Existenz und die Norm im Zeigen sind ja was anderes. Mhm. Also von der Lebensrealität mag dich das, wenn du dort gelebt hast, in der Zeit überhaupt nicht überraschen. Aber von der Norm dessen oder von den durchschnittlichen Vorstellungen der Bilder über Amerika im quasi vorgestellten wie im vielleicht real abholenden, sind sie so weit rausgesprungen, dass sie, ich weiß nicht, ob ich sie als extrem bezeichnen würde, aber in der Logik auf jeden Fall so weit rausgesprungen, dass sie dann wieder außergewöhnlich erschienen oder eben extrem in dem, dass sie das so zeigen, wie es ist. Ja.
Genau, also das finde ich total interessant. Und jetzt mittlerweile hat sich das gedreht. Also ich glaube, das Letzte, was mir dann noch einfällt, jemand, der so ruhig und quasi genullte Bilder produziert hat.
Genullte Bilder, schön.
Ja, also genullt im Sinne von, das ist nichts, was einen visuell erstmal abstößt. Mhm. Ne? Das sind so Sachen wie Louis Balls oder sowas. Mhm. Ne? So überhaupt New Topographics insgesamt. Das war natürlich total krass. Und früher hat mich das auch zum Beispiel total gelangweilt. Ja? Also so vor 10, 15 Jahren, wenn ich mir das angeguckt habe, dachte ich, passiert ja nichts. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich, ist das ein Traum. Das ist richtig gut. Also wahnsinnig gute Arbeiten. weil es wahnsinnig lange braucht, um sie zu verstehen. Und ich glaube, das könnte ein Punkt sein, weshalb wir in so einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir ja mittlerweile leben, die befeuert ist durch einen immer während laufenden Bilderstrom, dass Arbeiten, die Zeit, Ruhe und eventuell auch ein bisschen mehr brauchen als einfach nur das eine Bild, die finden dort keinen Platz.
Mhm.
So, das heißt, dass wir auf das, was wir jetzt als extrem bezeichnen würden, also Bilder, wie du sie eben beschrieben hast, die dann per Prompt generiert werden, die einen so ein bisschen, die irgendwie dieses Ekelgefühl manchmal bedienen, manchmal dieses Aufregungsgefühl, manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, das darf man nicht oder das macht man nicht, dass die deutlich schneller hängen bleiben und deutlich schneller diskutiert und besprochen werden.
Mhm.
Oder dass man sie besser erinnert. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel nicht gerade aus dem Kopf ein Bild von Louis Boholz, einfach ein Einzelbild jetzt beschreiben. Auch wenn ich die Arbeiten kenne. So, selbst bei Robert Frank gibt es nur so die ein, zwei Ikonen und danach ist es schwer, die Bilder zu beschreiben. Aber ich könnte dir sehr, sehr leicht diese Einzelbilder beschreiben, die du gerade eben genannt hast.
Mhm.
So, was da ungefähr zu sehen ist, nicht genau, aber man hat das im Kopf, man sieht das. Und bei extremen Bildern bin ich dann, also glaube ich, dass wir, wenn wir von extremen Bildern reden, auch immer natürlich, wenn wir von Fotografie reden, nicht nur davon reden, dass das Bild extrem ist, du hast das ja, glaube ich, gerade eben auch schon so angesprochen, sondern dass das, was passiert ist, extrem ist, also dass das, was abgebildet ist,
auch das kann, also beides kann, es kann beides zusammenlaufen, aber es kann auch unabhängig voneinander passieren.
Okay, was würde dann das extreme Bild in deinen Augen ausmachen, wenn das, was es zeigt, nicht extrem ist?
Also wenn wir jetzt sagen, 9/11, die Bilder sind extrem, weil sie eben ein extremes Ereignis zeigen, zum Beispiel als Nachrichtenbild. Und wenn du dann wiederum sagst, Robert Frank, die ganze Arbeit an sich wäre extrem, weil sie so eindrücklich ist und so vom zeithistorischen Kontext des der fotografischen oder visuellen Kultur sich so abhebt, dann wäre ja aber kein Ereignis dahinter, was singulär als extrem gilt. Außer wenn man jetzt sagen würde, zu der Zeit wäre Amerika irgendwie extrem gelagert. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen.
Also im Vergleich nicht, nee.
Leider Gottes. Nein, also von daher, ich glaube, das muss nicht parallel laufen, aber es kann oder es überlappt sich sehr oft und ich fand das gerade spannend, weil du das ja auch angesprochen hast, dass wir heute ja in verschiedenen Bilduniversen leben, wenn man das so will, und im Netz oder auf Plattformen ja doch dann auch diese schnellen, lauten Bilder, extremen Bilder. Also die Kultur zum Beispiel, einen extremen Spot für das Foto zu finden. Ob das jetzt an einer Häuserwand ist, an einer Felsklippe oder sonst irgendwie, die ja schnell zu lesen sind, wo du immediately sagst, huch, okay, das ist gefährlich.
Das ist aber gefährlich.
Also die funktionieren eigentlich wie so ein Hollywood-Blockbuster, wenn da das Auto crasht. Die da sind und die auch schnell geteilt werden oder die dann auch vermehrt geteilt werden und für die du keine Ruhe brauchst, weil du hast sie wirklich schnell erkannt. Und auf der anderen Seite gibt es eben Fotografen und Fotografinnen, die ja ein hohes Risiko eingehen, was ja auch eine extreme Arbeitssituation zum Beispiel bedeutet. Alle KriegsfotografInnen oder im so Naturfotografiebereich FotografInnen, die Vulkane in Vulkane steigen oder so. Keine Ahnung. Also das,
geiles Beispiel.
Es gibt ja, habe ich letztens gesehen und da dachte ich auch, ja wow, das ist natürlich auch eine extreme Situation, ob ich jetzt das Bild eines ausbrechenden Vulkanschlots sofort als extremes Bild bezeichnen. Da fängt es dann an, für mich interessant zu werden, weil ich glaube, das würde ich im ersten Moment nicht tun.
Okay, was triggert dich denn? Also was sind denn die Bilder, die dich dann triggern, an denen du so kleben bleibst, die, wo du nicht genau weißt, Ist das jetzt ein gutes Bild? Triggert mich da noch irgendwas? Ist das eklig?
Mhm. Und zwar nicht nur negativ, genau. Also ich glaube, was ja, man genau, ja auch eben
gar nicht wertend in positiv oder negativ, sondern einfach nur irgendwas, was einen, wo man so kleben bleibt.
Ja, also was man, glaube ich, schnell macht, ist generell extrem erstmal negativ zu denken. Extremismus, extrem gefährlich, extrem eklig, extrem was auch immer.
Es gibt doch auch extrem gut.
Ja, genau. Und es gibt aber ja, also Überwältigung im positiven Sinne, das ja, denkt man genau. sehr, also meiner Erfahrung nach denkt man das eher später mit, wenn überhaupt. Und letztendlich, wenn man das jetzt oder wenn ich mir selbst zuhöre, dann wäre das im ersten Moment meine eigene emotionale Antwort auf diese Bilder, die dann zu der Bewertung führen, dass ich etwas als extrem empfinde oder nicht. Also eben in der Reaktion des Weggucken-Wollens, des Schauderns, des Ekelns, des Irritiertseins. Mhm. Und damit sind wir stark bei dieser Spiegelung, was antworte ich eigentlich emotional auf diese Bilder? Also was Subjektives an sich könnte man behaupten.
Ja, aber hast du ein Beispiel für etwas extrem Positives? Hochzeitsfotografie.
Ja. Ja, also gut, da haben wir natürlich noch diesen Bias, dass man ja Negatives besser erinnert oder schneller erinnert als Positives. Das spielt ja auch nochmal generell dazu ein, dass man das sicherlich dann auch bei fotografischen Bildern mitnimmt. Was extrem Positives.
Mir fällt gerade eins ein. Ja. Ich glaube, das war ein extremes Bild in einer extremen Zeit, was extrem gut war. Mhm. Ich benutze dieses Wort jetzt einfach ganz oft. Und was eigentlich eine extrem schöne Situation war. Kannst du dich an das Bild während der Covid-Pandemie erinnern? Ich glaube, es ist World Press Foto geworden.
Ah, das Umarmen.
Wo das Umarmen durch diesen Plastikvorhang, das war genauso erschütternd wie schön.
Ja.
Wie, das war extrem beeindruckend. Das war ein gutes Bild. Mhm. Das war einfach gut fotografiert auch. Da war ein gutes Feeling drin. Das ist ein total tolles Beispiel. Das ist auf viele Arten und Weisen extrem war, weil es auch aus einer Zeit kam, die extrem war, ohne und weil es eben geschafft hat, diesen Moment, diese Zeit, in der sich alle befanden, wo alle nicht genau wussten, was geht hier eigentlich gerade ab, so das so auf den Punkt zu kriegen. Ne? Also dieser
Beispiel,
Bruch zwischen.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht, also da definitiv nicht vorbereitet, ist mir gerade eingefallen, dass das eigentlich ein geiles Beispiel ist dafür, wie etwas extrem gut, extrem dramatisch, extrem informativ zugleich sein kann. Also das war kein alltägliches Durchschnittsbild. Ne? Also ohne jetzt vielen zu nahe treten zu wollen, aber es gibt auch viele andere journalistische Bilder aus der Zeit, wo ich das Gefühl habe, die habe ich jetzt alle 5-mal gesehen, ich muss sie nicht nochmal sehen.
Mhm. Und die Antwort wird sicherlich noch stärker auf dieses Bild, wenn man es halt miterlebt hat. Also wer weiß, ob es in, und da kommen wir zu dieser auch ja temporären Verschiebung, was extrem ist, wer weiß, ob das in 50 Jahren als genauso extrem aussagekräftig für die Situation damals noch so gelesen wird. Die das mitbekommen haben und was alles Distanz bedeutete. Für die ist, also das Bild ist ein super Beispiel. Da hat man das alles drin, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also,
sag mal, ja. Ja, Entschuldigung.
Nein, bitte, bitte.
Ja, wir haben auch die Rückmeldung bekommen. Ich hätte dich. ich würde jetzt oft ins Wort fallen. Ich probiere, ich probiere das natürlich zu verhindern. Entschuldigung. Was ich schlimm finde, mir fällt der nah. Ich weiß nicht, wer es fotografiert hat. Das ist ganz schlimm. Das ist bei ganz vielen von den World Press Fotos so. Ich glaube, es war World Press.
Ja, doch, es ist ein World Press und zwar Photo of the Year.
Genau, Photo of the Year, ne, das jeweils bekannte Bild dann. Aber ich habe von kaum jemandem.
Mir liegt es auf Mats Nissen.
Siehst du, selbst jetzt, wenn du mir gesagt hast, welches Bild hat Mats Nissen gemacht, wäre ich nicht drauf gekommen, dass es dieses ist. Das verlinken wir natürlich auch.
Ja.
Aber da sind wir auch bei einem guten Thema, bei dem ich drüber nachdenken musste. Sind das die extreme Bilder? Also es gibt ja unterschiedliche Awards, die sich mit Kriegs- und Krisenfotografie beschäftigen. Ne? Also jetzt mal World Press Photo, ganz klar, kennt jeder. Es gibt den Global Peace Photo Award, glaube ich. Es gibt UNICEF Foto des Jahres. Und es gibt da so interessante Unterschiede, wenn man sich die Awards anguckt, was ausgezeichnet wird. Also ich würde jetzt mal, ich kann es nicht empirisch belegen. Ja. Ich habe es nicht durchgezählt und habe auch keine Studie dazu. Aber ich behaupte, von diesen drei genannten ist besonders World Press ein Award, in dem dann dieses Photo of the Year, es wird ja viel mehr ausgezeichnet als immer dieses eine Bild, was dann dieses Foto wird. Ist es dann dieses Foto, was tatsächlich immer sehr extrem ist, weil es eine sehr extreme Situation zeigt. Ich habe das mal versucht, ich habe ja dieses Kartenquiz und ich wollte mal nur so eine World Press Edition machen, weil das gerade passte, weil ich 45 Karten drin habe, weil es 45 World Press Gewinner Bilder gab. Und ich habe damit angefangen und ich glaube, ich habe nach 10 Bildern heulend aufgehört. Weil das alles total dramatische Bilder sind. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die nicht eine sehr dramatische, schlimme Szenerie
eine
zeigen. Gewalt. Es sind wahnsinnig oft Kinder. Mhm. Also es sind wirklich viele Kinder und auch dann in einem sehr dramatischen und traurigen Kontext. Und das ist nicht, das kannst du dir nicht lange angucken. Also das war zum ersten Mal meine Grenze innerhalb der Fotografie, wo ich sage, ich kann mir das jetzt nicht länger reinziehen. Da ist mein Tag hinüber. Also Respekt an die Leute, die da in der Jury sitzen und auch noch größeren Respekt an Leute, die in Fotoredaktionen sitzen und diese Bilder, die wir alle nie sehen, den ganzen Tag zugespült bekommen, dass man das aushält. Ne? Also Hannah Floh hat sich da ja auch schon mal in Gesprächen, auch in einem Talk, den wir in Wiesbaden hatten, dazu geäußert, gesagt hat, ja, wir sehen den ganzen Kram, den sieht keiner. Ne? Also wir kriegen das von den Bildredaktionen, von den Agenturen, die Bilder, die da kommen, das kann man als extrem bezeichnen. Ja. Das können sie halt nur niemandem zeigen, weil das ist glaube ich, nicht auszuhalten. Also Respekt an Leute in Fotoredaktionen, die in allen Fotoredaktionen, die aus unterschiedlichsten Kanälen, auch gerade aus, ob das jetzt Gaza ist oder aus der Ukraine gerade oder jahrzehntelang aus der Westsahara, das hat niemand gesehen, was sowieso interessant ist, einer der Konflikte, der am längsten schwelt und bis jetzt niemand wirklich drüber spricht, aber so.
Und da würde ich gerne einhaken, denn ich weiß nicht, die Position nehme ich jetzt mal kurz ein, damit es so ein Gegenbeispiel gibt. Oder nicht Beispiel, aber ich frage mich, ob wir es uns zu leicht machen, ist sehr ketzerisch. Aber wenn man auf der einen Seite sagt, in der bildenden Kunst, Extreme eben sind die, die uns voranbringen, jeder Skandal. Mhm. Also ne, es gibt ja auch die schöne These, Modefotografie hat sich immer weiterentwickelt durch jeden Skandal, der verursacht wurde. Und Skandal waren dann ja auch durchaus mit extrem belegt. Also dass man das dachte, man bricht ein Tabu, das darf man nicht zeigen und Co. Und da wird das so als Katalysator gesehen. Oftmals oder daran aufgehangen und dann auf der anderen Seite sagen wir, die Fotos, die Bildredaktion nicht herausgeben, die kann man auch keinem zumuten. Und es sind ja aber dann im journalistischen Lebensrealitäten und da wären wir wieder, also das erleben dann die Leute aus der Südsahara, aus Afghanistan, aus Gaza, wo auch immer, ja jeden Tag. Und ist das nicht auch ein bisschen aus dieser wunderbaren, luxuriösen Position eines sich ins Stuhl zurücklehnen können und sagen, nee, das kann ich mir jetzt nicht angucken, ist das nicht wahnsinnig überheblich auf eine Art zu sagen, das kann man nicht zumuten. Und das ist natürlich aber dann die große Frage, weil darum dreht sich auch der Presse, also die Presseethik, Rügen und alles weitere, Jugendschutz und Co. Also es ist ein riesengroßes Thema, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich weiß nicht, ob es immer so schnell erklärt werden kann mit das und auch zu welchem Zeit können wir wem was zumuten, weil auch in unterschiedlichen Ländern gibt es ja eine unterschiedliche Pressekultur und da werden ja Gewaltbilder, die wir in Deutschland in der Presse zumeist nicht sehen, durchaus publiziert. Auch das ist nochmal interessant. Da gibt es so andere Kulturen der Akzeptanz. Also nicht, dann könnte man sagen, vielleicht kurz gesagt, extreme sind nicht nur, unterliegen nicht nur Zeitkontexten oder zeithistorischen Kontexten, sondern auch kulturellen oder nationalen Entscheidungen, auf was man sich einigt in der Zeit, was man für okay hält, sichtbar zu machen.
Okay, es gibt natürlich wahnsinnig viele Beispiele, die das untermauern und wo auch extreme Bilder, um das nochmal so aufzugreifen, auch veröffentlicht wurden. Ne? Gab es nicht in der New York Times dieses Bild aus Ukraine-Krieg, Irpin oder also Butscha war es nicht, das waren andere Bilder, auch die waren, das war auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da, Linza Addario hat diese Familie, die da auf einer Kreuzung oder irgendwo in so einem Ort, ich weiß nicht, auf welchem Weg sie waren, sie war auch da mit einem Team gleichzeitig, als Granate, Rakete, whatever, da einschlug und diese Familie quasi mit so einem Fingerschnippen einfach mal auf der Straße getötet hat. Und sie hat es fotografiert. Und ich glaube, dieses Bild, da sind auch noch Soldaten dabei, die sich gerade so um die Leute versuchen zu kümmern, aber ich glaube, die haben alle nicht überlebt. Und dieses Bild wurde quasi unzensiert auf der Titelseite, glaube ich, der New York Times veröffentlicht.
Mhm, ja.
Und das ist natürlich, ist halt die Frage. Ich bin bei sowas auch total unschlüssig. Es ist wichtig, dass man zeigt, was dort passiert. Das ist ja die Aufgabe meiner Meinung nach des Fotojournalismus, zeigen, was da passiert. So, das ist passiert, das hat man gezeigt. Ich glaube, die Diskussion, die darum dann losging, weil sie sehr viel Kritik bekommen haben, ging darum, dass sie die Gesichter nicht zensiert haben.
Ja.
Und somit, glaube ich, andere Familienangehörige damals aus den Medien erfahren haben, dass die ganze Familie da gestorben ist.
Der Vater hat es aus den Medien erfahren.
Ja, oder der Vater.
Aber dann auch wiederum Medien in Anführungsstrichen, weil der Vater es, glaube ich, über eine Plattform erfahren hat.
Ja, okay.
Und damit quasi die Plattformverteilung von Bildern schneller bei dem Angehörigen war.
Also er hat nicht die New York Times in der Hand gehabt.
Nein, und er hat auch die Familie an der Kleidung und an ihren Koffern erkannt und nicht daran, dass die Gesichter jetzt kenntlich waren oder unkenntlich waren. Und das war dann so ein bisschen der Diskussionspunkt, inwieweit Journalismus da überhaupt noch eine Entscheidungsgewalt hat zur Sichtbarkeit, wenn das über die Plattform schon geht. Und auf der anderen Seite diese Diskussion um die Verpixelung der Gesichter, die ja dann immer dazu führt, dass man auf der einen Seite sagt, Gesichter sind eben der Spiegel zum Mensch oder die Personifizierung für den Menschen. Das heißt, sie tragen ja potenziell zur Empathie bei der Bildbetrachtung. Und auf der anderen Seite möchte man den Opferschutz damit gewährleisten, dass man die Bilder verpixelt. Aber in dem Falle eben hat der Vater seine Familie auch so erkannt. Genau, das waren so Faktoren, die ins Feld geführt wurden. Aber es gab eine riesige Diskussion und dann wurde das Bild selbst zur Nachricht in dem Fall.
Mhm. Also es gibt ja noch andere Beispiele. Ne? Ja. Für mich das berühmteste Beispiel, und aber übrigens auch gut zu diskutieren in dem Fall, ist das Bild von Alan Kurdi.
Mhm.
Ne? Fünfjähriger Junge, der ertrunken ist bei der Flucht. Und dann gibt es dieses Bild am Strand.
Ich finde das Foto wirklich grausam und auch
ist wahnsinnig grausam.
Und unglaublich extrem und es hat ja auch in dem Falle dann wirklich auch jetzt eine große Wirkung durch die Verbreitung und auch durch die Diskussionen, die sich dann dadurch nochmal beeinflusst wurden gehabt, wie es ja bei vielen extremen Bildern jetzt aus diesem Pressekontext ist, dass danach sich eine Diskussion entspannt und dann sagt man, das ist ja dann der Klassiker, dass man sagt, das ist der Mehrwert dann, dass dieses Bild auch geteilt wurde, dass die Sensibilität oder Aufmerksamkeit steigt und Co. Aber ja, das für manche ist es vielleicht auch nicht extrem, weil du schon so viel Leid gesehen hast. Ich kann sagen, ich habe toi, ich bin in dieser privilegierten Position, dass ich noch nicht viel Leid um mich herum erlebt habe. Aber wenn man aus einem Kriegsgebiet kommt oder selbst unglaubliche Sachen erlebt hat, ich weiß auch nicht, wie man dann auf dieses Bild guckt. Und da würde ich, also es gibt ja immer dieses, das ist ja dann der Klassiker, dann wird immer Susan Sonntag ins Feld geführt.
Anderer betrachten.
Dass die Bilder sich abnutzen. Ich würde sagen, die Bilder nutzen sich nicht ab. jedes Mal hat man oder gibt es diesen Moment, dass man eigentlich sagen möchte, man möchte weggucken. Und das Interessante ist, dass du auf Social Media auch schnell weggucken kannst, weil dann sind rechts und links Sachen und du wischst weiter. Du musst, es wird sozusagen, die Dringlichkeit kann das Bild von sich selbst aus nicht untermauern, weil es nicht stehen bleibt.
Ja.
Und bei Menschen, die unglaublich viel Leid selbst erfahren haben oder gesehen haben, vielleicht geht es denen anders bei der Betrachtung, aber aus ihrem eigenen Erleben heraus und nicht, weil sie so viele Bilder von Leid gesehen haben. Und da würde ich dann an der Stelle sagen, dass Sonntag, wenn man sie so liest, eben, dass das nicht ganz aufgeht und dass sich das nicht so abnutzt, wie man es vielleicht oftmals denkt.
Also, ja, da würde ich auch.
Es wird eigentlich eher extremer. Also, wenn du sagst, du guckst dir da, du willst eigentlich diese 45 Karten machen und dann hörst du auf, dann merkt man ja eigentlich, dass sich das potenziert. Also, dass man auch nicht, obwohl man diese Bilder kennt oder wir jedes Jahr World Press haben, werden ja auch die Diskussionen nicht leiser. Und irgendwie das Interessante ist ja auch, wenn World Press sich mal entschlossen hat, über die Diskussion zu sagen, ja, wir nehmen mal eine andere Art von Photo of the Year, dann gab es natürlich, Stante P. Auf der anderen Seite die Diskussion, ja, also dann, das ist ja dann, warum habt ihr denn jetzt so ein Foto genommen, was quasi nicht extrem ist? Das ist schon ziemlich spannend. Und jetzt,
aber hatten sie zwischendurch ja auch schon.
Ja, genau. Mal, ne? Also, und dann wurde aber das wie so ein Vorwurf quasi, dass es nicht mehr das abholt.
Es ist halt immer das Gleiche, wenn du sowas bist wie World Press Photo oder auch andere Awards, die größer sind. Du wirst ja immer jemanden finden, dem das nicht passt, was du auswählst. Yeah. Also das ist ja, ich glaube, umso bekannter und größer du bist, egal ob du eine Person, eine Institution oder was auch immer bist, es reicht ja eine Bewegung, die irgendwem nicht passt. So, und schon bekommst du zu hören, was machst denn du da? Also du kannst es sowieso niemandem recht machen. Also da hast du gar keine Chance.
Was jetzt WordPress macht, ist, das habe ich noch, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mitbekommen, es ist ja 70-jähriger Geburtstag von WordPress und jetzt gibt es eine Ausstellung, eine Geburtstagsausstellung, kuratiert von Christina de Middel und die trägt den vielsagenden Titel What Have We Done? Und geht dann auf Bildmuster ein, die WordPress oft bedient hat. Das fand ich auch ganz spannend.
Eine selbstreflektierte Ausstellung quasi. Und wo?
Da fragst du mich jetzt was. Warte, wahrscheinlich
in den Niederlanden.
In den Niederlanden wird sie auf jeden Fall zu sehen sein. Jetzt frag mich nicht, wo noch alles, aber.
Ja, okay, finden wir raus.
Das können wir bestimmt noch in die Shownotes bringen. Aber das fand ich ganz interessant, weil sie da dann, also sie hat verschiedene Kapitel quasi kuratiert und soweit ich es noch im Kopf habe, eins ist irgendwie Fire and Smoke, aber auch der Wow-Moment, so Silhouetten und Shadows, also wo dann so die Ästhetik im Vordergrund steht, ebenso wie sie Being a Man,
okay, Respekt. Hätte Being ich jetzt a nicht Woman oder so. Hätte ich nicht gedacht, dass die so selbstreflektiert damit umgehen. Es ist mir jetzt noch was anderes aufgefallen. Es gibt ja noch andere Awards und es gibt auch einen Award, der auch Krisen- und Kriegsbilder, aber da lachen alle. Auf den Bildern lachen immer voll viele. Also das ist so ein positiver, also das ist so das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Krieg? Ist Frieden, also der Global Peace Award. Wenn du da mal durchguckst, ist es tatsächlich total was Positives. Ich glaube, die sind nur noch nicht so groß und bekannt wie WordPress oder so, weil die Webseite total schrecklich ist.
Ah, spannend.
Also du gehst da drauf, sieht aus, als hätte Hans Müller von nebenan eine Webseite gebaut mit Bildern drauf.
Okay.
Ja, tut mir leid, aber es ist wirklich nicht, also wirklich, du gehst da drauf und denkst, okay, das ist einfach nicht zeitgemäß. Nicht ansatzweise, nicht in kleinsten Stücken. Sieht irgendwie ganz komisch aus, total aus der Zeit gefallen. Aber da gibt es ganz viele Bilder, wo so positiv, also das Positive ist das Einfachste auf Fotografie, das Lächeln, ne? Also vermeintlich gut gelaunte Menschen sehen, egal was ihnen angetan wurde. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Der tut manchmal auch ganz gut. Also es ist ein guter Konterpart zu dem Mist, der in dieser Welt passiert.
Lächelnde Menschen.
Ja, wenn es das ist, ist das das. Ne? Also ist jetzt nicht, dass ich Fotos mit lächelnden Menschen immer überall toll finde, aber vielleicht ist das als Gegenstück auch einfach mal so, es ist ja immer das Riesenproblem, du darfst ja nicht... du darfst ja nicht, jetzt rede ich schon wie so ein, nee, nee, darf man nicht. pass auf, warte, was jetzt kommt. Es ist natürlich nicht mehr, es ist schwierig.
Du hast so zwei Alex auf deinen Schultern sitzen und der eine.
Ja, absolut. es ist ja nicht so einfach zu sagen, aber es gibt doch auch gute Sachen in dieser Welt. Mhm. Das klingt so blöd, aber es wird auch im Kulturbereich nicht so gern gesehen zu sagen, ja, aber die Welt ist ja nicht so schlecht, wie ihr sie immer seht. Das ist nachweislich ja so. Die Welt ist ja nicht so schlimm, wie wir sie alle glauben zu sehen. Und wir sind nachweislich, interessanterweise. Ich gucke mal, ob ich da ein, zwei Studien rausfinden kann. Im Kulturbereich extrem so, dass wir alles noch schlechter empfinden. Es gibt dafür Gründe, dass besonders der kultur- und geisteswissenschaftliche Bereich noch empfänglicher dafür ist, alles noch viel schlechter zu sehen, als es ist.
Ah.
Als es nachweislich ist.
Hat das mit der Kultur des Kritischen zu tun? Oder,
Also es hat damit zu tun, dass wir uns als Akademiker und Geisteswissenschaftler und Kulturmenschen per se selbst überschätzen und uns immer für schlauer halten, als wir eigentlich alle sind. Das ist auch nachgewiesen. Total interessant. Mhm. Jetzt mache ich mir wenig Freunde.
Interesting.
Mhm. Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass wir die Welt so schlecht sehen. So what, ist ein komplett anderes Thema. ist aber auch extrem. Ja. Also wir sind da extrem, was das angeht. Also wir neigen dazu, dieses Extreme auf alles zu legen, was wir sehen, fühlen, hören. Also wir sind halt von schlechten Nachrichten umgeben und von schlechten, von vielen traurigen, katastrophalen und dementsprechend auch extremen Bildern. Und das führt irgendwann dazu, dass wir die Welt als schlecht empfinden.
Ah ja, okay. Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen oder nochmal turnen von extrem gleich schlecht oder extrem gleich Krise zu extrem, warum es, weil das war ja irgendwie, damit sind wir ja gestartet, warum extrem eigentlich in der Kunst auch als Qualitätsmerkmal oder als etwas Wertvolles gilt. Und da finde ich den Gedanken spannend, weil das ist ja relativ simpel eigentlich. Also wenn man sagt, extrem geht an Grenzen oder ist radikal, dann heißt es ja auch, dass extrem bedeutet, dass man eine Kompromisslosigkeit irgendwie hat. Also dass man, und jetzt kann man das ausdifferenzieren, wenn man will. Also heißt das, man ist extrem bei sich, also stringent in dem, was man tut, wie man es tut, warum man es tut. Heißt das, dass man sich entfernt von diesem Sicherheitsnetz, das ist zeitgenössisch anerkannt und in was geht, was nicht anerkannt ist und auch dann quasi völlig spekulativ sagt, ich nenne dieses berühmte, ich muss das jetzt tun, aber wie schwierig ist das eigentlich, das zu tun, wenn gerade keiner dir Applaus klatscht und wenn keiner sagt, das ist okay, dass du das machst. Und das dann ja ganz häufig ja kunsthistorisch belegt posthum geschieht, dass das dann als etwas Extremes aus seiner Zeit dann so viel Nachwirkung entwickelt, dass es wieder wertvoll ist. Und das finde ich spannend in dem Hinblick, wenn wir jetzt auf heutige Machende schauen und Personen hinter der Kamera, dass man dann sagt, okay, das ist wirklich auch der schwerste Punkt in der eigenen Arbeit, dieses Extreme jetzt in seinen Ausspielungsarten für sich zu definieren. Also wie weit geht man, dass man, ohne dass man jetzt sagt, ich will extrem sein, sondern wie klar ist man in dem, was man da machen will und wie man das macht. Und das finde ich spannend. Das ist ja wirklich auch quasi die Kernfrage für alles, was wir dann, egal ob jetzt praktisch oder theoretisch, dann betrachten.
Mhm. Ja, also ich empfinde das immer so, dass, also ich habe über sowas Ähnliches schon mal nachgedacht. Und zwar, pass auf, dass ist ja immer wieder dieses Extrem bezeichnet dann ja auch, dass es so bis an, wie du sagst, bis an die Grenze geht. Und dass viele Sachen ja nur dann möglich sind, wenn man diese Grenze ständig erweitert. Wenn diese Grenze immer weiter geht. Wenn man immer bis zu einer Grenze gehen, wenn alle immer nur bis zu einer Grenze stehen, stehen alle irgendwann am gleichen Punkt.
Ja.
So, das heißt, irgendwer muss entweder die Grenze verschieben und oder über die Grenze hinausgehen. Wenn das aber alle machen, ist die Grenze einfach erweitert. So, wenn man bei diesem Bild einer Grenzlinie bleiben würde. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, wohin soll das denn gehen? Also was kann in 10 Jahren einen denn noch so kicken, wenn wir jetzt von Kunst und Kultur reden und gar nicht jetzt mal weg von den grausamen Bildern aus Krisen und Kriegsgebieten vom Leid anderer Menschen, sondern wenn wir das jetzt mal das Extrem, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, in den Kunstbereich übertragen. Was soll einen denn da noch hinterm Ofen vorlocken? So, wenn man überlegt, dass so Sachen wie meinetwegen dieses Bild, Lutz und Alex in the Tree von Wolfgang Tillmanns, jeder kennt es. Das war ja, glaube ich, so grob sein Beginn als Künstler, weil er im Bereich der Mode, es ist ja eigentlich ein Modefoto, es war, glaube ich, ein Foto, wo er einfach seine Freunde als Models benutzt hat. Und es war ja, im Grunde war das so, okay, der hat eine Form von Modefoto gemacht, die so vorher noch keiner gemacht hat. Der hat so ein bisschen die Grenze erweitert. Der hat zwei Menschen genommen, die nackt waren, hat denen die Mäntel angezogen und hat sie in einen Baum gesetzt. Ich meine, es ist erstmal so, klingt es so ein bisschen banal, aber wenn, das hat halt eine Grenze erweitert. Wenn du das heute machen würdest, da sitzen halt zwei Leute im Baum und dann sind die auch noch nackt. Ja, das sehe ich in Berlin jeden Tag, wenn ich durch den Park gehe, sitzt man irgendwo nackt im Baum oder so.
Das sagt jemand, der nicht in Berlin wohnt, aber gut, ja.
So, ich jetzt, ist natürlich mein Stereotyp von Berlin.
Wir sind ein Sündenfuhl, das möchte jeder gerne. Ja, möchte jeder, das ist unser unique selling point in Berlin.
Ganz genau, das extreme Berlin. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das kickt halt nicht mehr. Das heißt, diese Grenze ist schon lange erweitert worden, was man machen kann und was man tut, um auch sichtbar zu werden. Jetzt gibt es Menschen, die benutzen diese Grenzüberschreitung oder diese Grenzannäherung innerhalb, bleiben wir mal in der Fotografie, ein bisschen zu strategisch manchmal. Da habe ich das Gefühl, ich rieche sofort, dass da jemand einfach nur strategisch provozieren will. So, und manche, und ich glaube, das ist das, worauf du eben hinaus wolltest, da passiert das. Die machen das einfach, weil es in denen drin ist. Das ist deren künstlerische Art. Die künstlerische Art gibt es
überhaupt. Damit kommen sie ihrem Ziel, dem Ausdruck zu verleihen, was alles in dir drin passiert, näher. Ohne, dass sie auf irgendwas spekulieren können und wollen, das unterstellt man ja dann, was von außen kommt. Also sie agieren, ohne dass darauf spekuliert wird, dass sie von außen als extrem wahrgenommen werden. Und dann entstehen natürlich auch andere Bilder, die nicht kicken vielleicht, aber eben anders sind. Und damit sind wir dann bei etwas, wo extrem viel stiller sein kann als dieses Offensichtliche oder auch anders also, sein kann.
Quasi selbstlos extrem.
Selbstlos extrem. Das würde ich nicht sagen, weil sie ja dann für sich was erreichen, aber in selbstbestätigend extrem auf jeden Fall, ja. Ja,
also
und das ist schon, finde ich, das ist ein, weil dann kommt es auch nicht mehr darauf an, wenn wir bei dem Bild sind von der Grenze, dass alle die gleiche Grenze erreichen, weil das ein völlig anderer Standpunkt ist für jeden von ihnen, was die Grenze ist.
Die Grenze, die ich beschrieben habe, ist interessant. Eigentlich kann man auch über diese Grenze reden, weil die Grenze, die du meinst, ist ja die Grenze der Person, die produziert. Ja. Der Person, die aus etwas aus sich herausschafft. Und die Grenze, über die ich sprach, ist die allgemein gesellschaftliche Grenze des Akzeptierbaren.
Absolut, ja.
So, bis wohin kann man gehen? Mhm. Oder noch kleiner gedacht, die normierte Grenze in einem bestimmten Genre. Jetzt Beispiel Tillmanns, das Genre Modefotografie. Vielleicht gibt es das dann auch im Genre Hochzeitsfotografie. Was darf man hier eigentlich? Wie extrem können wir werden?
Ja.
So, nochmal, wir haben die Ausstellung nicht gesehen. Ich glaube, da gab es Beispiele dazu. Aber das ist total interessant, weil diese Grenze für ein extremes Bild oder eine extreme Arbeit auf viele Art und Weisen stattfinden kann. Ne? Die kann von dir selber kommen, die kann gesellschaftlich zugeschrieben sein, die kann von einer Kulturbubble gefestigt sein, wo man sich irgendwann darauf geeinigt hat, nee, das gehört jetzt, das ist zum Beispiel, das ist keine Modefotografie mehr. Das ist was anderes. So. Und interessanterweise war es ja dann bei Tillmanns wohl so, dass er diesen Sprung, dass das wie so ein Schritt war über diese Grenze hinaus und er hat nicht eine Grenze überschritten, sondern er hat einfach ein komplettes Genre hinter sich gelassen.
Ja, weil er
Die Leute, die Tillmanns wirklich gut kennen, sollten mich strafen lügen, wenn das Quatsch ist, aber ich meine, ich habe es immer so verstanden.
Tillmanns ist jemand, also wenn man sich auch seine Interviews anhört oder durchliest, was er zu seinen eigenen Arbeiten zu sagen hat, finde ich, entsteht ein Eindruck von einem Künstler, von einem Menschen, der ein Ziel verfolgt. Das ist vielleicht nicht zu, ich weiß nicht, ob es in jeder Phase für ihn artikulierbar war, aber der nicht beliebig ist. Und das ist so spannend. Und ich meine, ich würde jetzt von Tillmanns einmal weghüpfen, aber weil das kommt mir jetzt auch noch in den Kopf, letztendlich von wegen Selbstbestätigung oder selbsterfüllend. Es kann ja sogar selbstzerstörerisch sein. Also wenn man jetzt irgendwie diese Boston Group um Nan Golden, Jack Pearson und so
auch hat. Sehr extreme Arbeiten.
Exakt. Und da hast du ja aber auch viel, also eigenen Struggle und eigenes Leid oder eben dann irgendwie, ein Bekannter hat mir letztens noch die Arbeiten von Mark Morris Rowe gezeigt, der dann ja auch früh gestorben ist, die absolut extrem sind, weil du merkst, oh mein Gott, ich sehe jetzt viel von diesem Menschen und das dreht sich alles um ihn und es ist alles reales Hadern oder auch Drogenabhängigkeit, körperliche Beeinträchtigung und Lebenssituationen, die ja dann, wo nichts Extremes quasi, wo keine anderen Leute abgebildet sind, jetzt im klassischen Sinne humanistisch Armut und ich zeige das, sondern wo es dich ja betrifft. Und als die Nan Golden Ausstellung war hier in Berlin, da kann man viel und lange drüber diskutieren, aber was unisono der Eindruck war, dass man von diesen Dia-Shows, die da zu betreten waren, dass man gar nicht alle geschafft hat, weil es einen so auch überwältigt hat.
Ja. Also es gibt natürlich noch gute andere Beispiele, ne? Also die extrem in ihrer Ausformung waren. Und vielleicht ist dieses Extreme dann auch etwas, was Menschen dann auch für die Geschichte festigt, sowas wie Robert Mapplethorpe.
Ja, auch.
War irgendwie was sehr Eigenes. Und mir fiel gerade noch eine Ausstellung ein, die ich jetzt in diesem Jahr in Aal gesehen habe. Das war Letizia Battaglia.
Ja.
So, diese, ich nenne sie jetzt mal Mafia-Fotografin, aber sie hat natürlich viel mehr gemacht, also Bildjournalistin. Und was total interessant war, es war die erste Ausstellung, die ich gesehen habe, was immer total undankbar ist in Aal. Mhm. So, die erste Ausstellung, die du gehst.
Oh ja.
War dann, ich bin dann da rein, weil die war um die Ecke von dem Festivalzentrum und die Menschen, mit denen ich dort war, die wollten sich dort alle noch einen Pass kaufen. Und das hat so ewig gedauert, dass ich gesagt habe, ich warte jetzt hier nicht noch eine halbe Stunde. Wir gehen, also wir waren dann zu zweit, wir gehen schon mal vor, wir gehen schon mal zu Letizia Battaglia, die ist hier direkt um die Ecke. Und ich bin rein in die Ausstellung und da es vor dem Wandtext so voll war, bin ich um die Ecke und stand plötzlich direkt vor einer Wand mit diesen ganzen, mit ziemlich vielen dieser Mafia-Morde Bilder.
Ja.
Also von, und ich stand da, und das war mein Einstieg in das Festival und in diese Ausstellung, und ich stand da und denk so, oh Gott, auch wenn das alles lange her ist, aber das irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Also das hat mich sehr bedrückt, so, auch wenn das mittlerweile eher Zeitgeschichte ist. Aber das hat mich schon sehr, da bin ich dann weitergelaufen und war ein bisschen verstört. Und deshalb ist diese Ausstellung bei vielen anderen deutlich besser angekommen als bei mir. Ich habe sie zuerst gesehen und ich bin quasi in dieses ganze Festival, in diesen ganzen Festival-Mut mit Leichen eingestiegen, wenn ich das jetzt mal übertreibe. Ja, blöde Nummer. Aber es gibt, wie gesagt, viele Extreme.
Ja, aber was daran, glaube ich, auch gut zu sehen ist, ist, dass Extrem immer etwas einfordert von dir. Und über diese spontane, emotionale oder Verhaltensantwort, die ich, glaube ich, erwähnt hatte am Anfang, denke ich, ist es auch das, dass du das verarbeiten musst und dafür Zeit brauchst oder dass du quasi, dass das so nachhalt und dass es eben nicht sofort weg ist. Und das machen extreme Bilder auch, dass du einfach denkst, okay, ich entkomme denen nicht so leicht. Selbst wenn ich jetzt hier jetzt wieder draußen stehe in der südfranzösischen Sonne, bleiben sie irgendwie noch bei einem.
Das hat mich ein bisschen runtergezogen erst. So, da musste ich musste dann was anderes gucken. Mir ist eine Sache noch eingefallen,
bevor wir unsere Einkaufsliste
auffüllen, genau. Und zwar, es gibt eine der bekanntesten Künstlerinnen der Welt. Jetzt nach dem Gespräch würde ich sagen, die hat das Extreme komplett perfektioniert. In jeder Handlung, in jeder Arbeit hat sie das Extreme komplett perfektioniert. Also im Sinne, sie hat das Extreme ist das, was sie tut. Und das ist Marina Abramovic. Ja,
das hätte ich jetzt auch sofort gesagt.
Ja, also das ist ja wohl das Paradebeispiel dafür, wie man aus jeder Situation das Extremste rausholt.
Ja, absolut. Immer bedingungslos, kompromisslos, ja. Da passen alle total. Adjektive, die man da mit in Beziehung setzen würde, ja.
Das ist krass, so. Gut.
Von der Performance zur Einkaufsliste.
Ganz genau. Du hast was, ich habe auch noch eine Kleinigkeit.
Ja, ich habe etwas mitgebracht, was gar nicht zu unserem Thema, also jetzt heute an Extreme rankommt, aber...
Okay, dann mach das hinterher, weil ja. Ich habe was total gut.
Bitte, ja dann, bitte.
Und zwar das allererste World Press Foto ist nämlich ein total, also es ist irgendwo zwischen, Slapstick ist unfair, aber es ist kein extremes Bild. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild von Mogens van Heaven oder so. Das ist so ein Motorrad, das ist ein Motorradrennen, Motocross-Rennen oder so gewesen. Das Motorrad, der Fahrer fällt vom Motorrad und es sieht aus, als wenn er hinten vom Motorrad gefallen ist und so mit dem halben Körper in so einem Sand steckt und das Motorrad fährt so weiter. Ja, du lachst jetzt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Motorradfahrer schwer verletzt war oder so, weil es eigentlich zeigt einen Unfall, aber die reine Fototechnik, es ist natürlich schwarz-weiß auch, macht das ganze Bild so, das hat so eine Form, das ist irgendwo zwischen Unfall, man guckt hin, aber es ist nichts Schlimmes zu erkennen. Und das war tatsächlich, das glaube ich, das erste World Press Foto.
1955 dann, ja.
Ich will 55, ja. Genau. Und das würde ich auf die Einkaufsliste sehen, weil das finde ich ein geiles Foto. Also ich finde es als Foto gut.
Ja.
So, als Bild gut. Es ist natürlich very classy, weil so schwarz-weiß und grainy und irgendwie nicht so richtig was zu sehen. Aber das finde ich als, würde ich kaufen. Wenn es davon einen Abzug irgendwo gibt, würde ich mir das kaufen. Finde ich irgendwie ein cooles Foto.
Ja. Ah, schön. 1955. Gut, ich habe auch ein schwarz-weiß Foto mit, was ich absolut kaufen würde. Ja, was welches? Aber dann komplettes Gegenteil ist, weil die sehr grafisch und still sind. Aber ich hatte die Chance, in Chemnitz, in der Kunstsammlung Chemnitz, die tolle Ausstellung zu besuchen, 4 Frauen, 4 Lebensläufe. Da muss ich sagen, muss ich hier dem, oder gebe ich gerne dem Missy-Magazin die Credits, denn die haben mich damals gefragt und dann bin ich hingefahren und dachte, nee, das muss ich mir mal angucken und fand super. Es waren 4 Fotografinnen eben, die völlig unterschiedliche Lebensläufe haben und die fotografiert haben zu Zeiten der DDR und da hat mir Gerdi Sippel total gefallen.
Oh, hab ich weil ja noch die, nie gehört, oh Gott.
Genau, weil die Namen, also ich sag sie gerne alle 4 nochmal, weil die Namen kann man dann, also die Diversifizierung von Namen, die man kennt, ist ja immer lohnenswert, also die muss ich immer nochmal hier ablesen. Christine Stefan Brosch, Evelyn Krull, Gerdi Sippel und May Vogt. Das waren die 4 Fotografinnen, die ausgestellt wurden. Und Gerdi Sippel hat einen fantastischen Lebenslauf. Die hat erst eine 1951 in Chemnitz geboren. Die hat erst eine Ausbildung gemacht zur Hochbauzeichnerin. Dann hat sie eine Ausbildung gemacht zur Tänzerin an der Palucca-Schule.
Nein. Bei Grete Palucca.
Ja, also genau, an der Schule. Und dann hat sie ihr Abitur nachgeholt. Dann war sie berufstätig als Tänzerin. Und danach hat sie ein Fernstudium an der HGB, also an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gemacht und da ihr Diplom bekommen. Und das fand ich schon so verrückt, von einer Hochbauzeichnerin zur Tänzerin, zur Fotografin dann oder eben zum Studium.
Wow, können wir das alles verlinken? Also ich ziehe es mir auf jeden Fall auch gleich an. Das klingt mega interessant.
Und in der Ausstellung hat mich eine kleine Serie ganz fasziniert, denn sie hat aus ihrem Fenster eine Baustelle fotografiert, die in der Zeit stattfand eben, also Bauarbeiten, Straßenbauarbeiten, die meisten Nervenstraßenbauarbeiten. Die sind nervig, weil man irgendwie nicht langkommt oder weil sie laut sind. Und sie hat das aber, also man ist dann immer schnell dabei zu sagen, Bauhaus, also sehr grafisch dokumentiert. Und dann sind die Bauarbeiten, werden dann wirklich zu ästhetischen Formen, die sie da im Bild festhält. Und ich finde diese Serie so cool. Und wenn man dann weiß, dass sie aus dem Tanz kommt und aus der Hochbauzeichnung und dann diese Baustelle von oben aus dem Fenster fotografisch festhält, auch schwarz-weiß, analog, fantastisch. Und diese Serie, beziehungsweise ich wäre schon glücklich über eins der Bilder aus der Serie, die würde ich unbedingt auf die Einkaufsliste stecken.
Ah, okay, geil. Oh, das ist ja super cool. Das finde ich richtig geil. das gefällt mir auch gut, ohne dass ich es gesehen habe, weil das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Habe ich noch nie von gehört. Ja. Toll. Na gut. So. Ich glaube, wir sind mit allem durch. Folgt uns auf Instagram und bewertet uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform bei Apple und bei Spotify und bei Deezer natürlich.
Alex im extrem Werbemodus.
Ja, total. Total.
Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung von euch.
Ja, genau. Und schreibt uns, ob ich es diesmal geschafft habe, Miriam nicht so oft zu unterbrechen.
Quatsch. Danke dir.
Ja, danke dir auch. Ciao.
Bis bald. Ciao.